Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Sexueller Missbrauch vor Gericht.
Ein aktueller Fall. Der Krankenhaus auf der Bull.
Wie werden solche Verfahren vor Gericht behandelt?
Opferschutz.
Verfahrensdauer.
Aufklärungsquote.
Und was für Hobbys haben eigentlich RichterInnen?
Das Kinderkrankenhaus auf der Bull, Station 19. Dort werden junge Patientinnen und Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen behandelt. Und dort soll ein Pfleger, 40 Jahre alt, eine minderjährige Patientin vergewaltigt haben. Im laufenden Prozess vor dem Landgericht Hannover bestreitet der Mann die Vorwürfe zunächst. Dieser Einzelfall, der spielt vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Straftaten insgesamt und auch die gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen. Und zwar in einem Maße, dass das Landgericht Hannover jetzt zusätzliche Kammern einrichtet, um die Fälle in den vorgegebenen Fristen bearbeiten zu können. Ich bin Hatz-Redakteur Volker Wiedersheim und spreche über diese Entwicklung und den Einzelfall in dieser Folge vom Klar soweit Podcast. Und zwar mit drei Gästen. Bei mir sind Ralf Giese-Rüber, der ist Richter und Präsident des Landgerichts Hannover, und die Richterin Sabine Msee und mein Reporterkollege Manuel Behrens, der den Prozess um den Fall von der Bull verfolgt. So, herzlich willkommen erstmal in der Runde, Frau Msee, Herr Giese-Rüber, Manuel, grüß euch.
Hallo. Guten Morgen.
Hallo. So, ein Hinweis bitte noch vorweg. Es geht in dieser Episode um teils erschütternde Fälle, und wer selbst sexualisierte Gewalt erfahren hat, könnte dadurch retraumatisiert werden. Schätzt euch also bitte selbst gut ein, ob ihr euch das zumuten könnt. So, Herr Giese-Rübe, schildern Sie uns doch bitte mal aus Ihrer Sicht die Entwicklung des Fallanfalls und wie das Gericht damit umgeht.
Ja, nun, am Landgericht Hannover, oder andersrum, fangen wir anders an, Hannover selber hat ja die dritthöchste Kriminalitätsdichte in Deutschland. Das wissen die wenigsten. Mhm. Und der Grund dafür ist die Lage. Ja, es ist nicht die Bevölkerungsstruktur oder die Gesellschaft, sondern es ist einfach die Lage. Und ganz, ganz erheblich und massiv haben wir mit Betäubungsmittelstraftaten zu tun. Ich nenne das immer die Warschauer Allee, das ist die A2. Ja.
Knotenpunkt der Autobahn und der Eisenbahn.
Ja, genau, genau. Ja. Ne? Und da erfolgen die Zugriffe eben sehr häufig eben in dem Einzugsbereich Hannover, und die Verfahren werden dann hier auch abgearbeitet, und das macht eben schon mal einen erheblichen Anteil auch dann für die großen Strafkammern aus. Im letzten Jahr hat das eben wahnsinnigen Überhand genommen, und das führt dann dazu, dass die sogenannten Nichthaftsachen, also da, wo der Angeklagte nicht in Untersuchungshaft sitzt, nicht vorrangig bearbeitet werden können, und dann liegen die da. Und jedes Verfahren, was lange liegt, das ist nicht in Ordnung, weil sie haben im Zweifel immer einen Täter und sie haben auch ein Opfer. Und die ungeklärte Konfliktsituation, die ist eben schon mal für sich gesehen belastend. Und im Bereich der Sexualstraftaten noch umso mehr. Es gab dann die Tradition oder eben die Handhabe, dass man gesagt hat, na gut, weil das Landgericht nicht schnell reagiert, klagen wir dann diese Sachen beim Amtsgericht an, weil auch bei einer Vergewaltigung zum Beispiel muss nicht immer beim Ersttäter eine Freiheitsstrafe, die 4 Jahre übersteigt, bei rumkommen. Da reicht häufig die Strafgewalt des Strafrichters beziehungsweise des Schöffenrichters aus. Und diese Dinge werden dann eben oder sind dann vom Amtsgericht verhandelt worden, hat aber zur Konsequenz, dass im Falle einer Verurteilung des Angeklagten in ganz überwiegend, also von 90% der Fälle, dann Berufung eingelegt wird. Und das heißt, das Opfer muss dann vor der kleinen Strafkammer in der Berufungsinstanz noch einmal aussagen. Und das traumatisiert natürlich noch umso mehr und ist eigentlich einer auf Genugtuung und Rechtsfrieden ausgerichteten Rechtsprechung abträglich.
Können Sie da vielleicht mal eine kleine Einordnung geben, von welchen Zeiträumen wir da sprechen, also von der Tat bis zum Urteil?
Ja, das kann teilweise, sind das 4 Jahre, 5 Jahre. Also nehmen wir nur mal ein Beispiel, dem ich selber vorgesessen hatte. Das war der sogenannte Gartenlaubenfall. Ich weiß nicht, ob Sie von dem gehört haben. Da haben die Angeklagten, ich meine, es war im Jahr 2018, ein Mädchen betrunken gemacht und dann massiv vergewaltigt, oral, anal, vaginal, und das alles per Video aufgezeichnet und die Videos auch dann die Sequenzen versendet. Die saßen nicht in U-Haft, ja, und das wurde dann 2023 beziehungsweise 2022 verhandelt. Und das ist keine Seltenheit. Das ist eben die Problematik. Und wenn man sich fragt, warum sitzen die denn eigentlich nicht in Untersuchungshaft, dann hängt das eben damit zusammen, dass es Aussage gegen Aussagedelikte sind, wo man zwar das Gefühl hat, dass eben das, was das Opfer sagt, realitätsbezogen ist. Also man eine Anklage erhebt, aber man hat eben nicht die Tatsachendichte, um ganz klar zu sagen, es führt auch zu einer Verurteilung. Mhm. Und deswegen darf man dann keine Untersuchungshaft anordnen. Und deswegen ist das ein tatsächlicher Nachteil.
Einmal kurz zur Einordnung. Wie viele Strafverfahren werden an Hannovers Gerichten im Jahr verhandelt? Am Landgericht und am Amtsgericht und vielleicht an den weiteren Amtsgerichten in der Region Hannover. Das ist ja so der Bereich, den wir oft betrachten.
Also im gesamten Bezirk liegen wir da, das sind ein paar tausend, aber eine normale Strafkammer hat so zwischen 20 und 28 erstinstanzliche Verfahren im Jahr abzuarbeiten. Und es ist ja auch so, dass die Strafverfahren, insbesondere auch beim Landgericht, immer komplexer werden. Mhm. Das heißt, sie kommen mit einem Verhandlungstag in der Regel nicht aus. Man hat auch häufig mehrere Angeklagte und entsprechend auch mehrere Verteidiger. Sie haben in der Regel Sachverständige dabei. Sie haben auch sehr, sehr häufig Angeklagte oder Beteiligte, die eben sprachlich der deutschen Sprache nicht mächtig sind, das wo heißt, sie also auch noch Dolmetscher brauchen, ja. Genau. Und diese Komplexität führt dann dazu, dass sie teilweise 10, 15, 20 oder noch mehr Verhandlungstage für ein einziges Verfahren einpreisen müssen. Und dann kann man sich vorstellen, dass man auch mit 20 bis 28 Verfahren im Jahr durchaus ausgelastet ist.
Wie viele Richterinnen und Richter sind an Ihrem Landgericht?
Aber wir sind ungefähr 95. Aber davon haben wir natürlich auch Teilzeitkräfte, aber 95 Köpfe, und man kann gut sagen, dass die Hälfte im Strafbereich tätig ist.
Und wenn die Justiz ein Wunschkonzert wäre und Sie einstellen dürften, wie Sie wollten, wie viele Richter bräuchten Sie, um alles im Zeitrahmen abzuarbeiten, die Sie gut fänden?
Naja, das Problem ist, dass wir keine Reservebank haben. Und ich kann auch schon die Politik insofern nachvollziehen, dass sie sagen, es ist ein Problem auf Vorhalt einzustellen. Es gibt auch Phasen, wo eben die Eingänge rückläufig sind und wo es auch eine Erholungsphase gibt, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Also diese Belastung, die gefühlte Belastung, die sehr hoch ist, ist in absoluten Zahlen aber nicht konstant, sondern sie ist wellenförmig in der Entwicklung. Aber natürlich wäre es einfach gut, wenn wir ungefähr noch 4 Arbeitskräfte mehr hätten, jetzt fürs Landgericht gesprochen. Mhm. Und je nachdem, wie sich die Entwicklung, insbesondere auch im Zivilbereich, in den kommenden Jahren darstellt, haben wir die sichere Erkenntnis, dass die Babyboomer anfangen, in den Ruhestand zu gehen. Und dann könnte man an der Stelle das wieder ausgleichen. Das heißt, dann müsste man nicht weiter einstellen. Man hat dann zwar im Vorfeld schon ein bisschen mehr, und dann würde das meines Erachtens gut passen.
Gibt es einen Fachkräftemangel, eigentlich so wie in anderen Branchen in der Justiz?
Oh ja, absolut. Gerade im mittleren Dienst, also das ist der nachgeordnete Dienst, der für die Bearbeitung von Akten und so weiter und die Protokollführung und so weiter zuständig ist, da gibt es einen erheblichen Fachkräftemangel. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt mehr, und man guckt nicht nur nach der Bezahlung, aber insbesondere auch nach Arbeitsbedingungen. Und ich glaube auch, dass insbesondere die Generation Millennium, die jetzt so langsam in den Arbeitsmarkt einsteigt, Arbeit primär als Mittel zum Zweck begreift und nicht mehr als sinnstiftend in dem Sinne.
Spannend. Verträgt sich das eigentlich mit dem Richterinnen- oder Richterberuf?
Ja, das verträgt sich auch. Es ist halt eine andere Interpretation. Ich glaube, man muss einfach heute sehen, dass die Generation nach 2000 geboren natürlich aus der Vergangenheit lernt. Und es ist einfach der Babyboomer-Generation nicht in dem Maße gelungen, Familie und Beruf zu vereinbaren, wie man es sich vorgestellt hat. Das heißt, da sind Ehen kaputt gegangen, da fühlten sich die Kinder vernachlässigt. Wir haben Krankheitsentwicklung wie Depression, wie Burnout und so weiter. Und diese Generation ist inzwischen so behauptungsstark, dass sie sagt, nein, das ist nicht das, was mir mein Leben eigentlich so mitgibt. Und wir machen unseren Job und wir wollen ihn auch gut machen, aber das ist es dann auch und haben andere Interessen, die wir genauso ernsthaft verfolgen.
Frage an alle drei GesprächspartnerInnen. Das wäre ein doch merklichen Zuwachs der Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung sehen in den Statistiken. Gerade wurde ja auch die bundesweite Kriminalstatistik vorgelegt und die niedersächsischen Zahlen, dass diese Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen. Woran liegt das? Ich sag mal, der eine Pol, es wird mehr angezeigt, was früher verschwiegen wurde, aber ist es das allein aus Ihrem Erfahrungsbereich? Erklären Sie es.
Ich weiß es gar nicht ganz so genau, aber ich würde denken, dass auf jeden Fall es zum großen Teil auch daran liegt, dass die Dunkelziffer steigt und ein größeres Selbstverständnis dafür entsteht, dass Frauen auch vielleicht für ihre Rechte eintreten und dann das verbalisieren, was vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch gar nicht so einfach gegangen ist.
Und ich glaube auch, dass man den demografischen Faktor, das heißt die Entwicklung, die interkulturelle Entwicklung und damit auch das Verständnis von Zugereisten mit bewerten muss. Das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, aber es ist einfach objektiv so, dass das Thema Gewalt in bestimmten Kulturkreisen, insbesondere gegenüber Frauen und damit auch die sexuelle Selbstbestimmung, einen anderen Wert, einen anderen Zugang hat, als in den traditionellen Strukturen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das Ganze hat auch was mit Bildung zu tun, aber insbesondere auch, was gerade Frau Emsee gesagt hat, die Bereitschaft, das Behauptungsvermögen von Frauen auch dann letztlich sich an die Opferschutzverbände zu wenden, an die Möglichkeiten, die Ansprechmöglichkeiten zu wenden, die es ja so früher gar nicht gab, in dem Ausmaß nicht gab und das beflügelt dann auch, weil man weiß, man wird auch durch den Prozess der Aufklärung begleitet und unterstützt.
Ich einfach nur, um das mal zu erklären, in diesem Bereich der Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung fallen ja unterschiedliche Delikte. Was ist denn das alles? Was gehört denn da alles dazu? Neben der Vergewaltigung, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben.
Ja, alleine der Begriff der Vergewaltigung, den muss man immer noch mal erläutern. Ja. Vergewaltigung ist erstmal zunächst mit dem Eindringen in einen Körperteil verbunden. Aber es setzt keine Gewalt voraus. Und das ist eben auch die Schwierigkeit sehr häufig, dass viele Vergewaltigungen stattfinden, dass das Opfer darunter leidet und meint durch Blicke deutlich gemacht zu haben, und beispielsweise wenn es der Ehemann ist, dass jetzt eben kein Geschlechtsverkehr gewollt ist, aber der Mann sieht es nicht oder will es nicht sehen. Das sind die Fälle, also das ist die klassische Vergewaltigung, aber natürlich dann auch mit Gewalt. Dann gibt's eben die sexuelle Nötigung als solche, wo es eben dann um andere sexuelle Handlungen geht, die durch das Opfer oder durch den Täter vorgenommen werden, gegen den Willen natürlich des Opfers. Und wir haben dann natürlich die breite Palette zwischen sexuellem Missbrauch von Kindern, von Schutzbefohlenen. Wir haben Missbrauch auch von Ämtern. Also wenn jemand, der eine bestimmte Funktion innehat, diese Funktion ausnutzt in seinem Arbeitsumfeld, dann entsprechende Straftaten zu begehen. Also dieser ganze Katalog in den 174 Folgenden des Strafgesetzbuches seit den 90er Jahren immer weiter aufgefächert worden. Die Strafrahmen haben sich auch deutlich entwickelt. Und unabhängig davon steigen aber, was Sie zu Recht gesagt haben, die Zahlen.
Auch Kinderpornografie, Internet, dieser Komplex zählt dort mit rein, richtig? Oder ist das in einem anderen Deliktsbereich?
Nee, das ist keine sexuelle Nötigung. Ne? Das ist eben in dem Bereich Ephebiphilie, Pädophilie. Hm. Also Ephebos der Jüngling. Das sind dann die meistens homosexuellen Männer, die einen Zugang haben zu jungen Männern, die, wo die Sekundärgeschlechtsmerkmale schon erkennbar sind. Und dann haben wir eben das klassische Pädophile. Und das hat tatsächlich jetzt während der Pandemie, Corona, exponentiell zugenommen. Die Leute hatten Zeit und das Darknet war einfach zu finden und aufzusuchen. Und ich glaube, da haben die Amtsgerichte wahnsinnig viel mit zu tun, ne?
Wobei der Strafrahmen bei Kinderpornografie ja vor einer Weile angehoben worden ist und dadurch doch auch eher weniger Anklagen in letzter Zeit bei den Amtsgerichten eingehen, weil häufig schon die Mindeststrafe bei einem Jahr liegt und dann werden eben nicht nur ein Bild für gewöhnlich gefunden, sondern eher Hunderte. Hm. Und das bringt dann die Anklagen sehr schnell eher in den landgerichtlichen Zuständigkeitsbereich.
Ich bin ja Laie. Einmal noch mal kurz gesagt, ist mein naiver Volksglaube quasi zutreffend, dass alles, was mutmaßlich mit Haft oder einer Geldstrafe über einer bestimmten Schwellhöhe geahndet wird, automatisch beim Landgericht.
Also es ist relativ einfach. Vom Grundsatz her, all das, wo die Straferwartung 4 Jahre übersteigt, geht Kraft Gesetzes sofort zum Landgericht. Und darüber hinaus gibt es ein Ermessen der Staatsanwaltschaft, auch andere Fälle bei der Kammer am Landgericht anzuklagen, wenn die Komplexität oder die Bedeutung es rechtfertigt. Nehmen Sie das Strafverfahren gegen unseren ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Da war jedem sofort klar, oder auch Herr Schostock jetzt, da war jedem sofort klar, dass die natürlich nicht irgendeiner Weise eine Freiheitsstrafe werden absitzen müssen. Aber wegen der Bedeutung, auch aus Sicht der Öffentlichkeit und damit der Herausforderung auch für ein Gericht, sagt man, dann ist es besser, wenn da ein Kollegialgericht, also die Kammer ist ja besetzt, im Zweifel mit einem Vorsitzenden und zwei weiteren Beisitzern und Schöffen, wohingegen das Amtsgericht, es gibt zwar auch das Erweiterte, aber vom Grundsatz her sitzt da nur ein Berufsrichter. Das sind so die Gegebenheiten.
Kommen wir einmal auf den Fall, den ich eingangs auch angesprochen habe, der uns im Moment erschüttert umtreibt, den wir aufmerksam verfolgen am Landgericht. Es geht um den 40-jährigen Pfleger von der Bult, vom Kinderkrankenhaus auf der Bult, dort beschäftigt in einer Station, wo Patientinnen und Patienten behandelt werden, die teils extreme psychische Krankheiten durchleben, Depressionen, teilweise Suizidgefährdung spielt dort eine Rolle. Und dort, so die Anklage, hat sich der Pfleger an mindestens einer Patientin vergangen. Manuel, du verfolgst den Fall im Gericht. Herr Giese Rübe, Frau Msee, ich lasse Sie jetzt da mal raus, weil laufendes Verfahren, da können Sie, sollten Sie, dürfen Sie gar nichts sagen, denn sonst gibt's Befangenheitsanträge, so schnell können wir gar nicht zählen. Also Manuel, bitte als Journalist, du kannst frei sprechen. Schilder bitte einmal kurz den Fall, erzähl, was du dort bislang erlebt hast in diesem Verfahren.
Ja, das Verfahren ist noch relativ frisch. Wir haben gerade 3 Verhandlungstage hinter uns, der 4. läuft zur Sekunde. Und wie du schon gesagt hast, es geht um einen ehemaligen Pfleger, 40 Jahre, dem vorgeworfen wird, ein Mädchen, eine junge Frau 11-mal vergewaltigt zu haben, davon mehrfach in der Kinderklinik, als sie dort zum Aufenthalt war in der Station 19 und danach noch bei sich zu Hause. Und ja, es ist eine sehr harte Anklage und die hat der jetzt Angeklagte vehement bislang zurückgewiesen.
Entschuldigung, es gibt Weiterungen in dem Fall, es haben sich nach Erhebung der Anklage und teilweise auch, glaube ich, parallel zu den laufenden Ermittlungen vorab weitere Frauen gemeldet, die vorgebracht haben, auch sie seien von dem, es habe sexuelle Übergriffe oder sogar Vergewaltigungen gegeben.
Genau.
Und noch zum Verständnis, es in der Darstellung auch des Angeklagten ist es im Moment so, dass er berichtet, es habe sich eine Beziehung zwischen ihm, dem Pfleger, und dieser zum ersten Tatzeitpunkt wenigstens noch minderjährigen Patientin ergeben, die auch über ihren Klinikaufenthalt hinaus bestand.
Ja, genau, also dieses Ganze, also alles, was sich dort abgespielt haben soll, bewegt sich auf einer sehr merkwürdigen Ebene, sage ich mal, halt in dieser besonders schützenswerten Umgebung der Station 19, in der dieser Pfleger dort unterwegs war. Der war auch noch nicht lange Pfleger auf der Bult, der kommt eigentlich aus der alten Pflege und hatte ja Umgang mit älteren Patientinnen und Patienten, und wie er selber vor Gericht gesagt hat, hat ihn das doch sehr überfordert mit diesen Krankheitsbildern, die sich in den jungen Menschen dort abzeichnen, umzugehen. Wir reden von schweren Depressionen, wir reden von Suizidgedanken, Essstörungen, Schizophrenie und so weiter, und der konnte, wie er sagte, damit nicht gut umgehen, und es soll dann halt, das sagte er auch, einige Grenzüberschreitungen gegeben haben, die für ihn aus der alten Pflege noch in Anführungszeichen normal waren, also auch mal den Körperkontakt zu suchen, dass man meine ältere Frau umarmt, aber das hat er dort wohl auch angewandt, und dabei ist es laut Anklage halt dann nicht geblieben.
Sagt das Opfer in dem Prozess tatsächlich selbst anwesend auch aus?
Nein, das Opfer wurde per Video vernommen, und tatsächlich jetzt zur Sekunde soll diese Video, während wir aufnehmen, soll diese Videovernehmung auch gezeigt werden. Ob jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder mit Publikum, das ist noch offen. Aber sie selber, sorry, das wollte ich jetzt noch einmal kurz sagen, ja, ist nicht anwesend vor Ort.
Ja. Es gab zunächst mal die Einlassung des Angeklagten, das Opfer habe sich diese Taten ausgedacht oder eingebildet. Sie haben so nicht tatsächlich stattgefunden, richtig?
Ja, also nicht stattgefunden oder halt einvernehmlich stattgefunden. Dass irgendwas in dieser Kinderklinik passiert sein soll, hat er vehement abgestritten. Und du hast es ja eben schon angesprochen, dass die beiden sich näher gekommen sind. Also dass diese Beziehung Pfleger-Patientin überschritten wurde zu einer Beziehung Patientin Freund im Sinne von Freundschaft und später dann zu einer Beziehung Patientin, körperliche Beziehung.
Achtung, Spekulation, wir wollen dem Urteil, dem weiteren Verfahrensverlauf nicht vorgreifen, aber hast du das Gefühl, dass zwischen dem Angeklagten und dem Opfer ein Machtgefälle sich entwickelt hat, das eine Rolle gespielt haben könnte?
Ein gewisses Machtgefälle bringt ja die Situation schon quasi mit. Man hat einen erstmal 20 Jahre älteren Mann, den Angeklagten, und dann seine Position als Pfleger auf dieser Station und sie als Patientin mit wohl einer sehr schweren Ausprägung einer psychischen Erkrankung. Also das ist ja an sich schon ein Machtgefälle in einem besonders schützenswerten Raum.
Ganz kurz noch. Das Kinderkrankenhaus auf der Bult, dort diese Station 19, wenn man so will, der ganz besondere Schutzraum für Patienten, Patientinnen. Wie kann das gerade da passieren, kann man nicht beantworten, das müssen wir abwarten. Wie verhält sich jetzt das Kinderkrankenhaus auf der Bult?
Also die, bevor das jetzt vor Gericht gekommen ist, sind diese Vorwürfe ja schon seit über einem Jahr fast bekannt, und da hat die Klinik auch sehr offen kommuniziert, und jetzt gerade ist auch immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Bult im Gericht und schreibt dort mit fleißig und führt Protokoll. Also ich habe schon den Eindruck, dass die sehr, sehr, sehr daran interessiert sind, das transparent aufzuklären, was dort passiert ist. Die haben auch selber, glaube ich, nicht so richtig die Erklärung, wie das passieren könnte oder ob man das hätte verhindern können.
Aber gerade das, ob man es hätte hin oder wie kann man künftig sicherstellen, dass solche Fälle sich nicht wiederholen? Das wird im Interesse der Klinik sein. Die müssen Kontrollmechanismen irgendwie sich überlegen und einführen. Ne?
Es steht zu viel auf dem Spiel. Ne? Es ist ja nicht nur ein Ort, an dem die medizinische Versorgung im Vordergrund steht, sondern wo auch das Vertrauen halt super wichtig ist, ne? Gerade auf so einer Station.
Frau Msee und Herr Gieserübe, jetzt erlauben Sie mir, so wie man im Prozess versucht, immer irgendwie zu einem friedlichen, schiedlichen, mit allem Verlaub und Präzision, Ende zu kommen. Auch hier, brauchen Richter, brauchen Richterinnen ein irgendwie besonders geartetes, besonders ausfüllendes Hobby als Ausgleich für den beruflichen Alltag? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich glaube, das ist sehr individuell von Persönlichkeit zu Persönlichkeit. Manch einer hat Familie, erfreut sich an den Kindern oder ähnlichem, anderer macht viel Sport. Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein und pauschal beantworten.
Sie dürfen mit Nein antworten. Wollen Sie uns verraten, was Ihr Hobby ist?
Ich habe Familie, sagen wir es mal so. Das ist jetzt nicht mein Hobby, aber...
Kann durchaus sehr ausfüllend sein. Herr Giese-Rübe, wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich denke, dass das Entscheidende ist, dass man die Voraussetzung dafür schafft, dass man ausgeglichen ist. Und dazu zählt Bewegung, Sport. Ich spiele leidenschaftlich gerne Schach.
Ha, ja, genau.
Und wir organisieren jetzt zum Beispiel auch ein Justizschachturnier bundesweit, um einfach auch diesen Gedanken des Ausgleichs so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen oder nach vorne zu holen. Aber entscheidend ist, dass man ausgeglichen ist. Das ist die Ausgeglichenheit ist das A und O. Denn wenn man das materielle Recht auf Lebenswirklichkeiten anwenden will, dann stellt man eben fest, dass diese Lebenswirklichkeiten eben sehr viel mit dem Dunklen zu tun haben, wenn man jetzt im Strafrecht unterwegs ist. Und das setzt einfach auch dann auf der anderen Seite den Ausgleich.
Wenn Großmeister Giese-Rübe Deutscher Meister wird, dann melden Sie sich bei uns, dann mache ich auf den Sportseiten der Zeitung ein Plätzchen frei für den Bericht. Manuel, Polizeireporter, Gerichtsreporter bei uns in der Redaktion, auch dein Berufsalltag ist voller Abgründe, in die du schaust. Wie ist das bei dir?
Ich gehe da komplett mit, das Ausgleich, das A und O ist auf jeden Fall, also was Herr Giese-Rübe sagte, eine gute Mischung aus Familie, Freunden, Sport, Essen. So, das passt dann.
Ja. So, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Und zwar als allererstes der Hinweis, der Richter Giese-Rübe ist nicht nur bei uns im Podcast zu Gast, der hat auch einen eigenen. Und der heißt Recht in Ordnung. Und den findet jeder, der bei Google nach Recht in Ordnung und Landgericht Hannover sucht. Das ist der erste Treffer. Spannend. Unbedingt mal reinhören. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Bei uns gibt es auch noch weitere Podcasts. Zum Beispiel einen über ganz anderes Thema, aber auch nicht immer gut gelaunt. Hannover 96. Das sind meine Kollegen Bruno Brauer und Dirk Tietenberg, 96-Reporter, und Uwe Jansen, der freundlicherweise auch bei uns hier heute dabei ist und wie immer die Technik macht. Danke, Uwe, dafür. Der Pottwart heißt dieser 96-Podcast und den gibt es einmal die Woche. Und da wird das sportliche Geschehen auf dem Trainingsplatz und auf den Spielfeldern in der zweiten Liga und womöglich bald in der vielleicht doch noch ersten Liga berichtet und durchgekaut. Uwe, was meinst du? Wird es noch was mit dem Aufstieg? Ja. Und wird es was mit dem Abstieg der Braunschweiger?
Nein.
Die bleiben also, ja. Aber kein Derby in der nächsten Saison dann. Oh Gott, wir werden das sehen. So, klar soweit, der Themenpodcast von der HAZ. Das Thema ist immer Hannover, das, was die Menschen hier bewegt und aufregt und erfreut. Hört euch die anderen Episoden gerne an. Ihr findet das alles da, wo ihr ohnehin Podcasts hört, oder auf haz.de/podcast. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen zu diesem Podcast habt, mal ein Thema vorschlagen wollt, das geht per E-Mail unter podcast@haz.de. So, Herr Gerichtspräsident Giese-Rübe, Frau Richterin See und Manuel Behrens, mein Redaktionskollege. Ich danke euch vielfach für die Einsichten, für die Einschätzung und dafür, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.
Danke auch.
Sehr gerne.
So. Vielen Dank.
Und tschüss. Nächste Episode, immer Freitag frisch. Hört rein. Ciao.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.